Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Barney Graham kämpft seit Jahrzehnten gegen die Grippe.
Vaccine development in general is a long, difficult process.
Impfstoffentwicklung ist immer ein langer, schwieriger Prozess.
Sein Fachkollege Peter Parlese sogar seit einem halben Jahrhundert. Haben Ihre Freunde oder Ihre Familie je zu Ihnen gesagt, Peter, du bist über 70, warum tust du dir das an?
Klar, aber ich möchte nicht aufhören. Ich bin sehr motiviert.
Die beiden Forscher sind eigentlich schon im Rentenalter. Aber sie wollen ihre Projekte noch über die Ziellinie bringen.
I just hope I can see the end of influenza before it's the end of me.
So. Ich hoffe nur, dass ich das Ende der Grippe noch sehen werde, ehe es mit mir zu Ende geht.
Einer gegen alle. Der universelle Grippeimpfstoff vor dem Durchbruch. Von Joachim Budde.
Good morning everyone. Welcome to our 10 o'clock briefing.
Mitte Februar in Washington DC. Jahrestagung der American Association for the Advancement of Science.
We have four excellent speakers on this briefing and
Pressekonferenz mit Vertretern von US-Gesundheitsbehörden sowie Forschern von Universitäten und Pharmaunternehmen.
So this briefing is called New Views on Universal Flu Vaccine Development.
Nach Jahrzehnten des Wartens zeichnet sich ab, bald könnte es im Kampf gegen die Grippe einen Durchbruch geben.
We'll get started.
There have been real scientific advances that I think chart the way towards a universal flu vaccine.
Es gab echte wissenschaftliche Fortschritte. Ich denke, der Weg ist frei für einen universellen Grippeimpfstoff.
You know, the devastation of the 1918 flu.
Sie wissen, wie verheerend die Grippe von 1918 vor etwas mehr als 100 Jahren war. Mehr als 100 Millionen Menschen starben binnen weniger Monate.
Mehr als in den 4 Jahren des Ersten Weltkriegs zusammen. Dr. Gary Nabel, Forschungsvorstand von Sanofi Pasteur, sagt das. Das ist seine größte Sorge. Ein neues Grippevirus mit dem Potenzial zur Pandemie. Millionen Kranke auf der ganzen Welt. Schon die jährlich wiederkehrende Grippe ist schlimm genug.
Wenn wir uns die Auswirkungen der saisonalen Grippe nur in den USA anschauen, allein im Jahr 2017 gab es fast 80.000 Todesfälle, mehr als US-Soldaten im gesamten Vietnamkrieg gefallen sind, mehr als Verkehrstote jedes Jahr.
Das Grippevirus ist eigentlich ein Vogelvirus. Den Menschen als Wirt hat es erst spät entdeckt.
Es ist eine so große Herausforderung, weil es so viele Subtypen gibt. Es zirkulieren etwa 20 verschiedene Influenza-Klassen auf dem Planeten. 4 davon machen den Menschen krank. Und die verändern sich ständig, sie mutieren. Wir haben es also mit einem beweglichen Ziel zu tun.
Wer einen universellen Grippeimpfstoff entwickeln will, einen, der gegen all diese sich ständig verändernden Subtypen und Stränge schützt, braucht ganz offensichtlich einen langen Atem. Vielleicht ist es kein Zufall, dass 2 Männer in fortgeschrittenem Alter die größten Erfolge vorzuweisen haben. 4 Tage zuvor am Mount Sinai Krankenhaus in New York City. Die Tür zu Peter Parleses Büro liegt versteckt ganz hinten rechts in einem Labor voller gefliester Arbeitsbänke, beladen mit Notizen und Reagenzien.
Oh, nicht da.
Die Grippeforschung hat Pause.
Hello. Hi. Are you Dr. Budde?
Yes, I'm no doctor, but I'm Joachim Budde. Nice meeting you.
Nice meeting you. Let me let Dr. Parlese know you are here.
Peter Parlese ist in einer Besprechung.
Okay, so I'll tell him, you can just take a seat.
Thank you very much.
Vor den Fenstern wirbeln Schneeflocken. Ein nasskalter, grauer Februartag in der Upper East Side.
Hello.
Hello.
Hi, Peter Parlese. Hello.
Professor Peter Parlese ist knappe 1,70. Kurze braune Haare umrahmen die hohe Stirn, Brille. Um die 60 hätte ich geschätzt, er ist aber 75. Der gebürtige Österreicher möchte meine Fragen lieber auf Englisch beantworten. Nach rund 50 Jahren in den USA ist seine Terminologie auf Englisch sattelfester.
Ich interessierte mich für Wissenschaft, für Physik und Chemie. Und dies war ein neues Forschungsfeld, auf dem damals viele interessante Dinge passierten. So kam ich zuerst zur Molekularbiologie. Und Viren sind gute Werkzeuge dafür.
Mitte der 70er ist er in die Grippeforschung hineingerutscht. Seine Arbeitsgruppe hat sich mit einzelnen Aspekten des Erregers beschäftigt, warum er so ansteckend ist, warum er schwer krank macht, was ihn im Körper hemmen kann. Peter Palese hält eine ganze Reihe Patente dazu. All die Jahre hat er sich ganz langsam dem universellen Grippeimpfstoff genähert.
It's not a sort of a aha-experience.
Das war kein Aha-Erlebnis, wo man beim Duschen plötzlich sagt, ich hab's. Wir haben viele kleine Fortschritte gemacht. Es gab keinen Deus ex machina, der uns gesagt hätte, es gibt einen Weg. Es hat sich langsam entwickelt. Wir sind tief in die Materie eingetaucht.
Sein Büro im 16. Stock der Icahn Medical School ist winzig. Das Mobiliar ist in die Jahre gekommen. Aber die Forschung, die Peter Palese von diesem Büro aus macht, ist Avantgarde.
Das Grippevirus ist eine kleine Kugel. Wenn man sie auf 15 bis 20 Zentimeter vergrößerte, dann wäre die Zelle, die sie infiziert, so groß wie dieses Gebäude. Also ein sehr kleiner Krankheitserreger.
Klein, aber effektiv.
Er kann eine Zelle infizieren und sie nach 8 bis 10 Stunden so umprogrammieren, dass sie etwa 100.000 neue Viren herstellt.
Diese Virenmasse bringt die Zelle zum Platzen.
Das Influenza-Virus ist auf Zellen der Atemwege und der Lungen spezialisiert. Dort richtet es Schaden an. Auf diese Weise kriegen wir die Grippe und eine Lungenentzündung. Und Leute sterben daran. Wir reden nicht über eine leichte Erkältung. Wer wirklich eine echte Grippe hat, merkt das.
Der Schlüssel zum Erfolg des Grippevirus liegt auf seiner Oberfläche. Ein Protein namens Hämagglutinin. Ich habe Bilder des Virus gesehen und da sah es aus wie ein Ball mit lauter Brokkoli drauf.
Ja, das ist eine gute Beschreibung.
Peter Palese holt ein buntes Plastikmodell eines solchen Hämagglutinin-Proteins aus dem Regal. Ein länglicher Stiel mit einem breiten Kopf voller Knubbel. Mit seiner Hilfe dockt das Virus an eine Zelle in der Nase, den Bronchien oder der Lunge an. Beim Versuch, diesen Angriff abzuwehren, stürzt sich das menschliche Immunsystem fast nur auf den Kopf dieser Brokkoli. Nicht gerade die beste Entscheidung.
Diese Brokkoli verändern sich. Und nach einem, 2 oder 20 oder 30 Jahren erkennen unsere Antikörper sie nicht mehr.
Von den Grippeviren im Menschen kursieren gleich mehrere Stämme aus 4 unterschiedlichen Gruppen. Mediziner unterscheiden sie anhand des Hämagglutinins, kurz H, und der Neuraminidase, kurz N.
Es gibt 1000 Hämagglutinin-Proteine auf der Virusoberfläche und vielleicht 200, 300 Neuraminidasen. Auch dazu forschen wir. Eine meiner ersten Publikationen vor 50 Jahren handelte davon. Die meisten antiviralen Medikamente wie Tamiflu richten sich gegen diese Neuraminidase und hemmen dadurch die Virusvermehrung. Ich war mit meinem Team der Erste, der diesen Mechanismus identifiziert hat.
Das Virus, das die Pandemie nach dem Ersten Weltkrieg ausgelöst hat, heißt H1N1. Das der asiatischen Grippe 1957 H2N2. Der Erreger, der während der Hongkong-Grippe 1968 und dann wieder in der Saison 2017-18 so viele Menschen krank gemacht hat, war H3N2. Gegen sie alle muss ein universeller Grippeimpfstoff schützen. Undenkbar, ohne die technische Revolution, die vor etwa 20 Jahren begann. Dr. Barney Graham ist ein hochgewachsener, breitschultriger Mann, kurze, dichte Haare, kurzer Bart. Erst wenige weiße Strähnen haben sich da hineingemogelt. Auch Graham ist in einem Alter, in dem andere längst in Rente sind.
Als ich ans National Institute of Health kam, habe ich im Labor gearbeitet und klinische Studien durchgeführt. Wer im Clinical Center am NIH arbeitet, muss sich jedes Jahr gegen Grippe impfen lassen. Ich habe dort 19 aufeinanderfolgende Impfungen erhalten. Vorher, an der Vanderbilt University, habe ich 20 Impfungen gekriegt. Im Studium 1976 bin ich auch geimpft worden. Ich habe also mindestens 40 Grippeimpfungen in meinem Leben bekommen.
Barney Graham leitet am National Institute for Allergies and Infectious Diseases die Entwicklung von Impfstoffen gegen Erreger von Atemwegserkrankungen. Gegen Masern, Röteln, Mumps oder auch gegen Polio und Gelbfieber schützen die Vakzine ein Leben lang. Eine Grippeimpfung für ein Jahr, vielleicht.
Obwohl es die Impfung seit mehr als 70 Jahren gibt, ist sie immer noch nicht so wirkungsvoll, wie wir uns das wünschen. Je nach Jahr liegt die Effektivität gerade einmal zwischen 10% und 60%. In manchen Jahren passt die Impfung schlecht zu den Virenstämmen, die tatsächlich zirkulieren. Dann ist sie auch nicht besonders effektiv.
Weil das Grippevirus so wandlungsfähig ist, müssen die Hersteller jedes Jahr einen neuen Mix aus Impfviren anrühren, die zu den aktuell gefährlichsten Grippestämmen passen.
Wir wünschen uns einen Impfstoff, der auch die driftenden Stämme abdeckt und der auch neue Grippeviren mit Potenzial zur Pandemie abdeckt, die von Vögeln oder Schweinen oder wo auch immer herkommen. Also einen Impfstoff, der nicht mehr jedes Jahr angepasst werden muss.
Weil diese Anpassung so viel Zeit kostet?
Ja, besonders wenn ein Virus auftaucht, das die WHO-Experten bei ihrem Treffen im Februar nicht vorhergesehen haben, das erst später auftaucht, bleibt zu wenig Zeit, den Impfstoff anzupassen, bevor die Grippesaison im Oktober-November beginnt.
Jetzt ist Februar. Während ich mit Barney Graham spreche, entscheiden Grippeexperten bei der Weltgesundheitsorganisation, aus welchen 4 Erregerstämmen der Impfcocktail im kommenden Herbst bestehen soll. Es wird natürlich wieder ein Impfstoff sein, der sich gegen den Kopf der Brokkoli richtet. Genau das soll sich schon bald ändern.
Many of us think that universal flu vaccine development is feasible.
Viele von uns denken, dass die Entwicklung eines universellen Grippeimpfstoffs machbar ist.
Die Hürden sind hoch. Das weiß auch Peter Palese.
Sicher. Wenn es einfach gewesen wäre, hätte es schon längst jemand gemacht.
Die Revolution begann im Jahr 2009. Denn die entscheidende Frage ist ja, welche unveränderlichen Angriffspunkte bietet das Virus für unser Immunsystem? Und wie können wir es dazu bringen, diese Ziele zu attackieren? Die Forscher erhielten Hilfe von einer Gruppe Patienten, die eigentlich besonders grippegefährdet ist, den Senioren. Von den 80.000 Menschen, die in der Grippesaison 2017-18 in den USA an der Krankheit gestorben sind, waren 90% 65 oder älter. Wie können ausgerechnet sie die Forschung voranbringen? Peter Palese.
Dieses Paradox löst sich folgendermaßen auf. Nehmen wir 100 Menschen über 70 und 140-Jährige. Ältere Menschen haben im Laufe der Zeit besondere Antikörper angesammelt. Darum erkranken in dieser Gruppe nur 5, aber von den 40-Jährigen 15. Ein älterer Mensch ist also im Prinzip besser vor der Infektion geschützt. Trotzdem sterben von den 5 Grippekranken vielleicht 2. Bei den 15 40-Jährigen aber kein einziger. Denn alte Menschen haben Vorerkrankungen wie Diabetes 2, aber auch das hohe Alter selbst ist eine Krankheit. Wenn ältere Menschen die Grippe kriegen, haut sie das wirklich um. Und macht sie ernsthaft krank.
Really get the flu, then they may really be crushed and may have very serious disease. Yeah?
Die besonderen Antikörper im Blut älterer Menschen wirken auf Dauer und oft gegen mehrere Virenstämme gleichzeitig. Sie zu finden und zu beschreiben, dazu bedurfte es einer technischen Revolution, sagt Barney Graham.
Zu der Revolution gehört, dass wir jetzt in der Lage sind, menschliche monoklonale Antikörper schnell zu isolieren. Wie wir jetzt Grippeimpfstoffe entwickeln, sieht ganz anders aus als die herkömmliche Methode. Wir schauen uns die Struktur auf der Ebene einzelner Atome an. Angström für Angström kartieren wir die Oberfläche der Hämagglutinin-Moleküle der Grippe.
Ein Angström entspricht gerade mal dem Umfang eines einzelnen Atoms.
Antikörper erkennen Oberflächen. Und wenn sie die nicht genau rekonstruieren, also hier einen Huckel oder da eine Delle um ein einziges Angström verschoben haben, übersieht der Antikörper die Stelle. Meine Kollegen und ich können jetzt schnell die Strukturen identifizieren und die Oberfläche der Proteine verstehen, die die richtige Antikörperantwort auslösen.
Tausende Antikörper wurden bei Menschen identifiziert. Und man fand heraus, dass ältere Menschen tatsächlich mehr von den Antikörpern haben, die einen breiten Schutz bieten gegen verschiedene Grippeviren.
Die wichtigste Erkenntnis: Die besonderen Antikörper älterer Menschen greifen die Stiele der Hämagglutinin-Brokkoli an. Die Strukturen zu entschlüsseln war eine Sache. Die Forscher mussten darüber hinaus die Bauanleitungen für diese Strukturen schreiben können. Dafür entwickelten Peter Palese und seine Mitarbeiter eine neue Technik.
Die Technologie, Viren im Labor herzustellen, bezeichnen wir als reverse Genetik. Wir haben sie vor rund 20 Jahren entwickelt. Vor 10 Jahren dann waren wir in der Lage, das Grippevirus von 1918 im Labor nachzubauen.
Ein umstrittenes Unterfangen.
Dabei haben wir wirklich viel darüber gelernt, was dieses Virus so gefährlich gemacht hat und warum es so viele Probleme verursacht hat. Ich habe etwa 4000 verschiedene Grippevirenstämme in meinen Gefrierschränken. Aber das Virus von 1918 ist wirklich das ansteckendste menschliche Grippevirus, mit dem wir jemals gearbeitet haben.
Was ist der Grund dafür?
Die Bevölkerung hatte keine Antikörper gegen ein Hämagglutinin vom Typ 1. Aber es steckt keine einzelne Eigenschaft hinter der Gefährlichkeit. Ich vergleiche es immer mit einem VW-Käfer. Er hatte nicht etwa einen 800 PS-Motor, aber alle Eigenschaften waren aufeinander abgestimmt. Und das verdammte Ding lief und lief und lief und lief.
Peter Palese und seine Arbeitsgruppe lernten viel über die Funktion einzelner Gene des Virus und stellten einen Impfstoff gegen diesen Erreger vom Typ H1N1 her. Sie verglichen ihn dann mit dem Grippevirus aus dem Jahr 2009, ebenfalls vom Typ H1N1. Aber
in 2009...
Dem Virus von 2009 fehlte ein Hilfsprotein, das es nicht für die Vermehrung benötigt. Schon 2009 habe ich die Ansicht geäußert, dass das Virus deshalb weniger virulent ist. Auch da haben wir viel gelernt.
Der Käfer hatte die falschen Reifen.
Oder ihm fehlte ein ganzes Rad in dem Fall.
Schon in den 90ern hatte ein japanischer Forscher in Mäusen Antikörper aufgespürt, die an den Stiel der Brokkoli binden, nicht an die Köpfe. Die Entdeckung blieb unbeachtet. Erst 2009 fanden andere Gruppen solche Antikörper auch bei Menschen. Die Forscher entschlüsselten ihren Bauplan. Dadurch wussten sie, wie die Stellen auf den Brokkoli-Stielen aussehen, gegen die unser Immunsystem Antikörper herstellen muss.
Es ist wirklich eine Menge Information zusammengekommen, ehe unser Ansatz möglich wurde. Das denkt man sich nicht bei einem Glas Bier aus. Das ist ein langsamer Prozess, bei dem viele verschiedene Puzzleteile zusammenkommen.
So sieht es auch Barney Graham.
Davon hätte ich vor 20 Jahren nicht zu träumen gewagt. Das ist eine neue Ära.
Because you really can design,
weil sie wirklich etwas entwerfen können.
You can make just what you want to make.
Sie können wirklich das herstellen, was sie wollen. Ich will nicht behaupten, dass wir ganz genau wissen, was wir tun. Impfstoffentwicklung ist noch immer viel herumprobieren, aber viel weniger als früher. Es ist also inzwischen eher eine Ingenieurleistung. Impfstoffentwicklung hat sich wirklich stark verändert in den letzten 10 Jahren.
It's become more of an engineering exercise instead of only trial and error.
Barney Graham und Peter Palese wissen, welche Stellen das Immunsystem angreifen soll. Bleibt also nur die Frage, welche Attrappen sie per Impfstoff anbieten, damit der menschliche Körper tatsächlich dauerhaft wehrhafte Antikörper herstellt. Dabei beschreiten sie unterschiedliche Wege. Peter Palese setzt auf ein vollständiges Impfvirus. Seine Kollegen und er haben einen exotischen Hämagglutinin-Kopf ausgewählt und ihn auf den Stil eines Menschengrippevirus gebaut.
Dieses chimäre Hämagglutinin exprimierende Virus gleicht dem von 1918. Es ist aber ein künstliches Virus.
Weil das menschliche Immunsystem mit dem Kopf nichts anfangen kann, stürzt es sich, wie gewünscht, auf den Stiel. Weil es trotzdem ein vollständiges Virus ist, lassen sich große Mengen davon preiswert herstellen.
Wir wollen keinen Impfstoff, der nur einzelnen Gruppen verabreicht wird, wie Feuerwehrleuten oder Polizisten, sondern allen. Wir sprechen hier also von Milliarden von Impfdosen. Das geht bei einem chimären Virus viel einfacher, als wenn wir nur den Stiel machten. Es ist auch eine Kostenfrage.
Peter Palese kann erste Erfolge vorweisen.
Wir können Mäuse schützen, wir können Meerschweinchen schützen, wir können Frettchen schützen. Jetzt muss ich zeigen, ob die Impfung auch im Menschen funktioniert. Mäuse sind keine Menschen, Frettchen sind keine Menschen. Es hängt davon ab, ob unser Immunsystem Antikörper gegen diese konservierten Regionen in ausreichender Menge und über genügend lange Zeit herstellen wird.
Das muss Peter Paleses Impfvirus in klinischen Tests am Menschen unter Beweis stellen. Erste Tests zur Verträglichkeit sind abgeschlossen.
Dabei ist etwas wirklich Schlimmes passiert. Eine Testteilnehmerin ist gestorben. Das hat die Versuche sofort gestoppt. Es stellte sich dann heraus, dass ein Auto sie überfahren hat. Bis klar war, dass das nichts mit unserem Impfstoff zu tun hatte, dass sie sich deswegen unwohl gefühlt hätte oder depressiv geworden wäre, sind 2 oder 3 Wochen vergangen. Es ist immer wieder nervenaufreibend.
Was dachten Sie, als Sie die Nachricht erhielten?
Wir waren wirklich nicht froh darüber.
Ich vermute, das ist noch milde ausgedrückt. Die klinischen Versuche haben auch bei Barney Graham begonnen. Allerdings testet er einen ganz anderen, minimalistischen Ansatz. Grahams Impfstoffkandidat präsentiert nur die Stiele der Hämagglutinin-Moleküle. Dafür davon gleich viele.
Wir können jetzt winzige Teilchen, Nanopartikel, herstellen, die 2 oder 4 oder 8 oder noch mehr verschiedene Hämagglutinine tragen. Das zwingt das Immunsystem dazu, mehrere Dinge gleichzeitig zu betrachten. Im Tierversuch funktioniert dieser Ansatz sehr gut. Jetzt kriegen wir Immunantworten gegen verdriftete Stämme, entweder innerhalb von H1 oder H3, oder wir kriegen Antworten gegen pandemische Stämme wie H5 oder H7, wegen derer sich die Leute Sorgen machen, gegen die Vogelgrippe. Alles mit einer einzigen Impfung. All from a single vaccination.
Are you somehow afraid? Haben Sie Angst, ein Konkurrent könnte Sie überholen?
Ja, viele verschiedene Labore und Firmen arbeiten daran. Das ist Teil des Geschäfts, macht es aber interessant und herausfordernd.
Ausgerechnet für Peter Palese, Barney Graham und ihre Altersgenossen könnte der universelle Grippeimpfstoff dennoch zu spät kommen. Nicht, weil sie zu früh sterben würden, sondern weil sich ihr Körper schon längst festgelegt hat.
Ich bin 1953 geboren. Seitdem haben mich viele Grippeerreger geprägt. Meine wichtigste Immunität ist die gegen H1, mit dem ich mich als Kind infiziert habe.
Seitdem produziert Grahams Immunsystem jedes Mal, wenn es ein Grippevirus entdeckt, als erste Reaktion Antikörper gegen das Hämagglutinin vom Typ 1 in der Version der 50er Jahre. Erst später bildet es Immunzellen gegen das aktuelle Aussehen der Brokkoli.
Die erste Grippeinfektion oder Impfung formt unser Immunrepertoire für den Rest unseres Lebens. Tom Francis hat dieses Konzept vor Jahrzehnten erstmals beschrieben. Heute nennen wir es Imprinting, Prägung.
Eine Frage ist deshalb immer noch offen. Verpufft die Wirkung in älteren Menschen?
Werden wir das Immunsystem umleiten und auch solche Antikörper in Menschen hervorrufen können, die bereits geimpft sind oder infiziert waren? Darum müssen wir dieses neue Impfkonzept in jungen Kindern untersuchen, die noch nicht immunisiert oder infiziert waren, damit wir ihr Immunrepertoire von Anfang an so formen können, dass es ihr Leben lang besser wirksam ist.
Die Ansätze der beiden alten Herren sind vielversprechend. Sie sind nicht die einzigen. Auch die Neuraminidasen, wenn man so will Blumenkohlröschen zwischen den Brokkoli auf der Virenhülle, sind ein lohnender Angriffspunkt. Oder Cocktails aus Komponenten unterschiedlicher Stämme, die BioNTech gerade entwickelt. Bis die klinischen Tests abgeschlossen sind, werden noch Jahre vergehen. Aber es könnte Zwischenschritte geben, hört man in Washington bei der Pressekonferenz. Dr. Anthony Fauci, Leiter des National Institute for Allergies and Infectious Diseases.
Es gibt tatsächlich eine Palette von Möglichkeiten, die von einem saisonalen Impfstoff mit hoher Effizienz und Abdeckung bis zu einem universellen Grippeimpfstoff reicht. Die Frage ist jetzt, was heißt eigentlich universell?
Man könnte einen halbuniversellen Impfstoff bekommen, der zum Beispiel alle Versionen von H1 abdeckt oder alle von H3.
Was ich als echte Errungenschaft betrachten würde, wenn der Impfstoff wenigstens die Drift zwischen den Jahren abdecken würde.
Dr. Nancy Messonnier leitet bei der amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC das Nationale Zentrum für Immunisierung und Atemwegserkrankungen. Auch sie glaubt, wir brauchen nicht auf eine Wunderwaffe zu warten.
Vermutlich sehen wir eine Serie kleinerer Verbesserungen, noch bevor es den universellen Grippeimpfstoff gibt. Selbst kleine Verbesserungen bei der Wirksamkeit der saisonalen Impfung würden unzählige Leben retten. Darum sollten wir das nicht abtun. Wenn wir die Wirksamkeit nur um 5% über die gesamte US-Bevölkerung erhöhen, können wir Hunderttausende Erkrankungen und Zehntausende Krankenhausaufenthalte verhindern.
Ich glaube nicht, dass es bei unserem Impfstoff irgendwelche Nebenwirkungen geben wird, weil er dem normalen Impfstoff sehr ähnlich ist. Aber nochmal, der Beweis steht noch aus.
Das müssen aufregende Zeiten für Sie sein.
Wir sind aufgeregt. Ich meine, das hier ist nicht die Arbeit einer einzigen Woche, eines Monats oder eines Jahres.
Ich hoffe nur, dass ich noch das Ende der Grippe sehen werde, ehe es mit mir zu Ende geht.
Wie alt sind Sie?
Ich bin 65. Wenn Sie als Wissenschaftler Impfstoffe entwickeln wollen, müssen Sie sehr jung anfangen und sich mindestens 30 Jahre geben. Die meisten Leute in der Impfstoffentwicklung arbeiten für ihre Enkelkinder.
I think most people in vaccine development are working for their grandchildren.
Einer gegen alle. Der universelle Grippeimpfstoff vor dem Durchbruch. Von Joachim Budde. Es sprachen Axel Gottschick, Andreas Lorenz-Meyer, Christoph Wittelsbürger und der Autor. Ton Jens Müller, Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.